Film gedacht.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Film gedacht.
Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Das war ein langer Januar.
Das hat ja richtig gut funktioniert immer noch, obwohl wir so eine lange Pause gemacht haben. Wie ist es uns in dieser Pause ergangen? Warum fand sie überhaupt statt? Wollen wir das ein bisschen den Leuten da draußen erklären?
Ja, ich denke schon, weil sonst fragen sich die Leute wirklich so, hä, es ist doch schon April? Hieß es nicht, wir hoffen, Februar sind wir wieder da?
Das Gute ist ja, dass wir gesagt haben, wir hoffen, denn das bedeutet ja kein Versprechen, sondern ist dann letzten Endes auch ein bisschen abhängig von den Umständen. Nein, es war einfach so, dass wir hinter den Kulissen, dass sich da ein paar Sachen geändert haben. Also wir werden in Zukunft nicht mehr von Fred Carpet unterstützt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen böse, ist aber komplett neutral zu verstehen. Es haben sich einfach hinter den Kulissen ein paar Dinge geändert. Es ist auch, hat auch überhaupt nichts mit bösem Blut zu tun, sondern einfach die Kooperation wurde beendet. Und das heißt, wir mussten uns ein bisschen neu sortieren. Darüber hinaus hatte ich einfach Anfang des Jahres sehr, sehr viel zu tun. Irgendwie ist das dann so ins Schleifen geraten aufgrund anderer Projekte und so weiter. Und so kam es dann dazu, dass wir jetzt im April erst wieder da sind. Aber letzten Endes, was lange währt, wird hoffentlich gut. Was, wenn wir Glück haben, auch für die Art und Weise gilt, wie wir hoffen, in Zukunft wenigstens ein klein bisschen monetarische Unterstützung zu erlangen, was natürlich definitiv ausschließlich in den Podcast fließen soll. Aber da kannst du ein bisschen was zu sagen, denn du hast dich mit einem Thema namens Patreon ein wenig beschäftigt.
Ja, was heißt ich? Wir beide. wie ihr sagt hast, also Fred Carpet konzentriert sich halt jetzt stärker auf YouTube. Und da das hier ein Podcast ist und kein YouTube Magazin, müssen wir ja jetzt einfach schauen, wie wir dann fortan die Serverkosten und die Postproduktion und das alles kompensieren. Und wenn wir jetzt nicht alle 5 Minuten eine Pause für lecker Algenpulver und bequeme Matratzen machen wollen, bräuchten wir halt vielleicht ein bisschen Unterstützung von euch. Und zum Dank dafür würdet ihr ja auch was zurückbekommen. So gehört es sich hier auf Patreon. Daher, wir haben jetzt einen Patreon-Account. Patreon.com/filmgedacht.
Packen wir auch in die Shownotes, würde ich sagen.
Natürlich. Und wir teilen das auch bei Twitter und Instagram und Co. Und dort habt ihr die Wahl zwischen 3 Unterstützungsleveln. Wenn ihr uns unterstützen wollt und sagt, ja, muss ich auch selber gucken, wie ich meine Miete zahle. So viel kann ich euch leider gleich geben. Ihr könnt schon für nur 2 Euro uns unterstützen. Dafür kriegt ihr eine Bonus-Film-Gedacht-Folge im Monat. Das sind dann lockere Gespräche zwischen uns. Denn wir wollen natürlich kein Film gedacht den Leuten vorenthalten, die uns nicht bei Patreon unterstützen. Es gibt das 5-Euro-Level im Monat. Da könnt ihr dann auch noch mit abstimmen, welche Themenidee denn umgesetzt werden soll für Bonusfilm gedacht. Und es gibt das Level für 25 Euro. Da könnt ihr selber Themenideen für Bonusfilm gedacht einreichen. Also denke ich mal, da ist für nahezu jeden Geldbeutel was dabei. Und hoffentlich seid ihr dann damit happy? Wird uns freuen.
Genau, und ergänzt natürlich an dieser Stelle für jemanden, der auf dem Schlauch steht, wer jetzt zum Beispiel sich für 5 oder 25 Euro entscheidet, der hat natürlich alles, was in den Leveln und den Unterstützungsleveln darunter ist, automatisch ebenfalls. Also, dass die 25-Euro-Unterstützer jetzt nicht auf die Bonusfolge verzichten müssen, weil das nur in der 2-Euro-Stufe dabei ist. Das ist ja klar. Aber das habe ich auch gefragt, deshalb nicht, dass ich euch für blöd halte. Das war eine meiner ersten Fragen, als wir das Thema Patreon angestoßen haben.
Genau, Antje. Wenn man für 25 Euro uns unterstützt, darf man nur sagen, welches Thema wir machen sollen, aber es nicht hören.
Das ja, kann doch sein. Sehr sinnig.
Wir sollten noch was zum neuen Veröffentlichungsrhythmus sagen, denn weil wir uns ja jetzt komplett ohne, also Fred Carpet hat uns ja früher sehr viel Arbeit abgenommen. Das fällt ja jetzt weg. Dann kommt hinzu, du bist ja terminlich sehr gefragt, Antje. Ich meine, wir haben zwar beide viel zu tun, aber bei mir ist es ja als jemand, der hauptsächlich schreibt, ich habe hier nur Deadlines. Du hast ja auch Aufzeichnungstermine und so weiter. Und daher im Moment müssen wir leider reduzieren von 4 Folgen im Monat oder auch 5 in den wenigen Monaten, wo es ja auch mal 5 Donnerstage gab. Wir erscheinen jetzt vorerst nur noch 2-mal im Monat, am 1. Donnerstag des Monats und am 3. Donnerstag des Monats.
Genau.
Das hat aber nichts mit Patreon zu tun. Wir nehmen euch jetzt nicht 2 Folgen im Monat weg und ihr müsst für eine dann auch noch bezahlen oder so, sondern wirklich filmgedacht ist halt jetzt erstmal dann halt 2 Ausgaben im Monat. Und zum Dank für diejenigen, die uns unterstützen, gibt's dann halt Bonusfilm gedacht mit lockerem Geplauder. Also so Sachen wie die Disneyland-Ausgaben letztes Jahr, die beiden, die ja jetzt eher atypisch für Film gedacht waren, so die Tonalität haben wir uns jetzt gedacht, wird vielleicht Bonusfilm gedacht bei Patreon, und die richtigen Film gedacht Ausgaben gibt's weiterhin für alle. Da müsst ihr nicht für bezahlen, aber aus terminlichen Gründen und weil wir halt momentan alles selber stemmen müssen, erstmal nur 2-mal im Monat. Tut uns leid, wir haben die Welt auch nicht so gemacht.
Genau, und was vielleicht noch ganz schön ist, ist, dass wir an dieser Stelle gern ein, ich würde sagen, neues Teammitglied begrüßen dürfen. Denn wir haben den lieben Ronny als Cutter hinter den Kulissen für unser Projekt. Nein, wir mussten ihn nicht dafür begeistern, er mochte unser Projekt immer schon. Aber er hat sich sehr gefreut, als wir ihn dann gefragt haben, ob er uns nicht unterstützen möchte. Das heißt, wenn ihr uns unterstützt, sind nicht nur wir die Nutznießer, sondern auch die anderen Leute, die mit unserem Podcast zu tun haben. Und darüber hinaus, wenn ihr seine Arbeit hier mögt, wenn ihr denkt, ey, der Podcast wurde aber gut geschnitten, er freut sich über jede Anfrage, dann gebt sie gerne an uns weiter. Und falls ihr ebenfalls jemanden für einen Podcast braucht, der ihn schneidet, dann vermitteln wir euch das gerne. Er schneidet auch meinen neuen Podcast, den ich ab sofort einmal im Monat mit Thilo Gosi-Johann veröffentliche. Eine Stunde Horror, in der wir ausschließlich über einen Horrorfilm der vergangenen 30 Tage sprechen. Da ist Ronny auch unser Mann hinter den Kulissen. Und er freut sich hoffentlich auch hier ein bisschen, dass wir für ihn Werbung machen. So, dann würde ich sagen, dann fangen wir doch an, denn wir haben ein, ja, auf den ersten Blick atypisches Thema, denn wir sprechen heute über einen High-Fantasy-Film. Und ich habe im Podcast, glaube ich, schon öfter betont, dass ich überhaupt keinen High-Fantasy mag. Aber nun kam da eben einer daher, den ich wirklich sehr mochte, den wir beide sehr mochten. Und dann dachten wir, machen wir doch zum Thema, weshalb ich ausgerechnet diesen Film mag. Und insbesondere auch, weshalb ich oder einfach auch, soll nicht um mich gehen, sondern um uns beide, weshalb es vielleicht gewisse Abneigungen gegen Genres gibt, weshalb wir uns manchmal schwer tun, in die eine oder andere Welt einzutauchen. So, das so als grob gefasstes Thema. Und zwar haben wir Dungeons and Dragons als Aufhänger. Und damit übergebe ich dir das Wort.
Ja, Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben läuft ja aktuell in den Kinos. Und mich hatte der Trailer schon überzeugt. Und im Vorgespräch habe ich ein bisschen rausgehört, du warst da, wenn ich dich richtig verstanden habe, einfach so aus Prinzip noch skeptisch. So nach Motto, es ist aber Fantasy.
Ja, ich habe den Trailer vor irgendeinem Film gesehen, ich weiß auch nicht mehr vor welchem, das erste Mal, und habe gedacht, also war sehr positiv überrascht, bin auch da rausgegangen mit dem Gedanken, für einen Fantasy-Film hatte ich jetzt gerade überraschend viel Spaß und habe überraschend viel Bock auf den Film, aber ich kann nicht leugnen, dass aufgrund seiner Genre-Herkunft da tatsächlich Skepsis war. Mich hat der Trailer hauptsächlich über seinen Humor bekommen. Und es gibt ja manchmal so Trailer, also ich habe jetzt 2 von dem Film gesehen. Der eine ist sehr auf den Humor geschnitten und der andere ist sehr auf die Fantasy-Action geschnitten. Den, der auf die Fantasy-Action geschnitten war, habe ich gestern als Trailer vor John Wick 4 im Kino gesehen. Und da habe ich schon gedacht, wäre das der erste Trailer gewesen, den ich gesehen hätte, dann hätte ich direkt keinen Bock gehabt. Also mich hat der erste Trailer vor allem über seinen Humor bekommen. Und ich habe mich dann ein bisschen geärgert, als ich den zweiten Trailer gesehen habe, weil ich dachte, das, was an mir, was doch die großen Stärken sind, ist doch der Humor. Warum packt ihr denn jetzt da diese ganze Fantasy in den Trailer rein? Und dann ist mir erst wieder bewusst geworden, ach nee, eigentlich verkauft das den Film auch relativ fair.
Ist dieses kein Bock einfach im Sinne von neutral gemeint? Also hat einfach, es ist kein Interesse da? Oder ist das auch im Sinne von Antipathie gemeint? Also saß du da und so quasi die Arme verschränkt, die tragen ja Leinenhemden und Stulpenstiefel. Nimm den Trailer da weg von der Leinwand. Es ist die Art von kein Bock.
Nein, so in der Art reagiere ich in der Regel nicht auf einen Trailer, aber es war mehr dieses, ja, ich fürchte, mich verliert der Film über seine Drachen und über seine Fantasy-Welten, weil ich da in der Regel nicht mit connecten kann, weil ich mich in dieses Genre einfach nicht so emotional involvieren kann, wie das bei anderen Filmen der Fall ist. Und das war eher so eine gewisse Hilflosigkeit, also dieses, ey, der sieht voll witzig aus und sieht voll spaßig aus, aber wahrscheinlich endet der Film sowieso wieder wahrscheinlich besteht ein Drittel des Films sowieso wieder irgendwie aus CGI-Fantasy-Schlacht und dann finde ich den Film teilweise gut und dann finde ich ihn irgendwann doof und so wie das immer ist. So war halt wahrscheinlich mein Gedanke nur in einem verkürzten, gefällt mir wahrscheinlich eh nicht.
Okay, ja. Aber, wie du ja schon gesagt hast, du mochtest ihn ja letzten Endes. Mhm. Und ich persönlich finde ja auch noch bemerkenswert an dem Film, ich glaube, das war so meine allererste Reaktion. Ich finde, man sieht die Regiehandschrift von Jonathan Goldstein und John Francis Daly. Die beiden haben vorher zum Beispiel Game Night gemacht. Und erstens finde ich ja schon mal schön, dass man von Game Night, einer Komödie, wo halt einfach eine Freundesgruppe spielt, an einem großen Spieleabend und im Laufe des Spieleabends wird aber das Spiel ernst, aber sie brauchen viel zu lange, um das zu realisieren. Von dort rüber zu switchen, halt auf, wir sind im Dungeons & Dragons Spiel. Man hätte fast denken können, es war so geplant, auch wenn es so nicht war.
Es ist ein gewisses Metacasting, ja. Muss man schon sagen.
Denn es ist ja dazu gekommen, weil die beiden sich an The Flash die Zähne ausgebissen haben und irgendwann gesagt haben, ja, das wird nichts, wir wollen nicht mehr. Und bevor es öffentlich wurde, dass die beiden aussteigen aus dem Projekt, konnten sie halt dank Bekannter, die derzeit wissen, dass Warner aber gerade Leute sucht, die Dungeons, Paramount, dass Paramount gerade Leute sucht, die jetzt endlich Dungeons & Dragons für die machen, konnten diese gleitend von The Flash rüber zu Dungeons & Dragons. Und dieser Humor, diese Spritzigkeit in den Dialogen und halt auch diese Situationskomik im, wir sind gerade in ernsten Situationen irgendwie amüsiert, ohne uns aber über die Situation lustig zu machen, wird hier halt transportiert. In Game Night ist es halt wirklich, oh, wir sind eigentlich quasi aus einer Komödie über Freunde rübergeglitten in einen Thriller und haben es nicht realisiert. Und hier ist es, wir haben eine schwerwiegende Fantasy-Mission, aber wir sind halt lustige Leute und daher versuchen wir es, uns nicht zu oft zu nah gehen zu lassen. Ohne daraus halt eine Parodie zu machen. Ich sehe da einfach so eine gewisse Familiarität.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht war es ja auch ganz gut, dass die beiden es war offensichtlich ganz gut, dass die beiden von The Flash weg sind, weil, kleiner Exkurs zu The Flash, was ich zu diesem Film bisher gehört habe, klingt ja wahnsinnig vielversprechend. Und ich habe auch richtig Bock auf den. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Bock auf einen DC-Film wie auf The Flash nach den vielen Lobhudeleien. Also das war vielleicht schon mal eine ganz gute Idee, dass die beiden nicht nur für Dungeons & Dragons aus dem Projekt ausgestiegen sind, sondern auch, dass sich jemand des Films annehmen konnte, der ersten Urteilen zufolge vielleicht da wirklich einen guten Film abgeliefert hat. Aber neben der Tonalität Finde ich auch, dass die visuelle Aufmachung durchaus ähnlich ist, wenn man weiß, dass die Regisseure beide Filme gemacht haben, weil ich finde, dass sie es hinbekommen haben, sowohl in Game Night als auch jetzt vor allem in Dungeons & Dragons, diese Spielfeldästhetik irgendwie auf den Film zu übertragen. Also bei Game Night haben sie es ja zum Beispiel hinbekommen. Sie haben ja zwischendurch, du weißt, wie dieser Effekt heißt, dieser Spieleffekt.
Stop-Tilt-Fotografie.
Dass es aussieht wie, dass die echte Kulisse aussieht wie eine Miniatur-Spielzeugwelt. Das haben sie ja hin und wieder genutzt. Dann haben sie auch diese First-Person-Perspektive, die man aus Computerspielen kennt, zeitweise genutzt. Also es gibt immer mal wieder so einzelne Links zu bestimmten Motiven, die man aus Spielen allgemein kennt. Und ich finde, bei Dungeons & Dragons hat man die ganze Zeit das Gefühl, die befinden sich auf einem Spielfeld, auch wenn man natürlich sagen muss, dass Dungeons & Dragons ja in dem Sinne kein klassisches Brettspiel ist. Aber irgendwie hat man es geschafft, diese künstliche Welt auch in ihrer Künstlichkeit zu veranschaulichen. Also ich finde schon, dass der Film jetzt nicht darauf setzt, dass man den Eindruck haben soll, das sei alles realistisch, sondern man hat immer so eine leichte Absetzung von der Realität, so dass es ausschaut, als würden hier echte Menschen wirklich in einer Fantasiewelt umherspazieren und das halt eben im positiven Sinne.
Vor dem letzten Halbsatz hätte ich dir jetzt massiv widersprochen. Durch den letzten Halbsatz bin ich wiederum verwirrt und weiß gar nicht genau, was du gerade aussagen willst. Weil ich hatte auf der Zunge, dass ich es eben nicht finde, dass Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben aussieht wie ein Spielfeld oder sonst etwas. Und das ist ja auch generell erwähnenswert ist für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben. Wir sind komplett durchgehend in der Fantasy-Welt. Es ist jetzt nicht ein Film mit dem Meta-Twist, dass wir ab und zu sehen, da sitzen gerade die Freunde am Tisch und spielen das Spiel und wir gehen dann in das Spiel rein. Es ist jetzt also nicht so ein Twist, wie es zum Beispiel, oder was heißt ein Twist, ein Kniff, wie es bei The Lego Movie gibt. So, wir sind in der Lego-Welt, aber wir schauen die Leute beim Bauen. Das haben wir hier nicht, sondern wir sind durch. Es könnte eigentlich auch einfach, man könnte, wenn man will, den Dungeons & Dragons, das Dungeons & Dragons Etikett entfernen und das einfach als komplett für sich stehenden Fantasy-Film verkaufen. Man würde dann halt für die Dungeons & Dragons Cracks im Publikum ein paar Referenzen haben, weil halt manche Gegenstände und manche Orte so heißen, wie es halt in der Dungeons & Dragons Lore ist. Aber man müsste den Film einfach nicht als Dungeons & Dragons Film verkaufen. Es ist einfach dann ein für sich stehender Fantasy-Film. Und insofern ist es natürlich dann eine gute Adaption, denn der Markenname steht halt drauf fürs Verkaufen, damit Leute neugierig sind. Und sonst funktioniert das alles für sich selbst. Und diese, ach, das ist ja alles gar nicht echt, Betrachtung hatte ich gar nicht. Für mich war ich halt einfach in einer für sich, in sich stimmigen, glaubwürdigen Fantasy-Welt. Es hat in der Ästhetik natürlich, weil es halt auch ein Fantasy-Film mit einem großen Comedy-Anteil ist, eine gewisse Lockerheit. Also der Film sieht halt nicht aus wie die Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson, die da ja noch mal ein bisschen stärker auf Immersion setzt und viel mehr Details und sowas nach dem Motto, das ist gerade echt, wir machen quasi gerade eine National Geographic-Dokumentation über Mittelerde und aus Versehen passiert hier aber gerade ein großes Abenteuer. Das haben wir jetzt hier nicht, aber ich fand schon, dass der Film seine Welt echt vor dir ausbreiten will und ernst nimmt.
Ich hatte halt teilweise schon das Gefühl, lässt es mit Absicht so aussehen, als würden die Figuren sich auch wirklich vor einem Greenscreen bewegen. Nur, dass mich das in diesem Fall halt überhaupt nicht gestört hat, weil es für mich zur Stilistik gehörte. Aber inwiefern war denn im Vorfeld deine Berührung, Hattest du im Vorfeld Berührungspunkte mit Dungeons and Dragons an sich? Ich wusste nur, dass es das gibt und ich kannte die Dungeons and Dragons Folgen von Community und wusste dadurch auch, was das Prinzip von Dungeons and Dragons ist. Aber hast du das mal gespielt oder so?
Also Dungeons and Dragons selbst nie gespielt. Berührungspunkte waren dann halt alles quasi popkulturelle Osmose und Leute kennen, die es spielen, denen zuhören. Wenn ich die Art Spiel gespielt habe, waren es dann eher Konkurrenzprodukte. Und generell habe ich einfach nicht diesen langen Atem für die Art an Rollenspiel, weil da müsste man ja, damit auch wirklich was passiert, sich ja regelmäßig treffen und immer mit denselben Leuten zu einem gewissen Termin und dann kommt man irgendwie ganz langsam vorwärts. Da bin ich dann sozusagen der zu ungeduldige Spieler für. Ich habe lieber in unregelmäßigen Abständen halt einen Brettspielabend und dann spielt man halt irgendwas. Das können dann auch gern komplexere Spiele sein. Aber um eine Rollenspieltruppe im Freundeskreis aufzubauen und das auch wirklich ernsthaft durchzuziehen, fehlt mir irgendwie der lange Atem. Ich habe schon genug andere Hobbys, die so viel Zeit verschlingen. Aber das Prinzip ist mir bewusst aufgrund dessen, dass ich auch dann andere Rollenspiele angespielt habe. Und daher würde ich dann gleich dazu kommen, so ein bisschen so ein paar Fantheorien sozusagen über diesen Film in den Raum stellen, was ich denke, was, wenn man den jetzt so Lego-Movie-mäßig aufgebaut hätte, wo Szenen gewesen wären, wo man hätte rauszoomen können aus dem Film. Und dann sind wir auf dem Spieltisch und sehen, was die da gerade ausdiskutieren und versuchen zu würfeln. Aber ich bin, das werfe ich auch noch hinterher, froh, dass das nicht ist. Denn dadurch, dass wir die ganze Zeit in der Fantasy-Welt bleiben, war es einfacher mitzufiebern. Denn ich finde, obwohl es ein sehr lustiger Film ist, habe ich die Figuren halt auch lieb gewonnen und mit denen mitfiebern können, was jetzt bei einer lockeren Komödie mit Fantasy-Anstrich oder ein Fantasy-Film mit Komödie-Anstrich, wie auch immer man es jetzt drehen will, bei dem ja auch nicht unbedingt garantiert ist.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dem. Ich hatte der Film auf jeden Fall über seine Figuren bekommen und durch die Figuren, und man ist ja von Anfang an sehr nah an den Figuren und kriegt ja auch, obwohl man sich jetzt bei einigen, oder ich würde fast sagen, man spart sich jetzt bei allen Figuren irgendwie groß eine Hintergrundgeschichte, aber man bekommt einfach über diesen Road-Movie-Aspekt, dass man den Figuren ja halt auf ihrer Mission folgt und dann machen sie da Station und da Station und da Station, haben aber am Ende ein gewisses Ziel. Dadurch bekommt man durch die Dialoge halt relativ viel mit und bekommt ein Gespür dafür, was die Figuren ausmacht. Und in der Hinsicht hat mich der Film, das haben wir auch im Vorgespräch gestern schon so ein bisschen besprochen, da hat mich der Film sehr an Free Guy erinnert. Denn ich erinnere mich daran, dass damals Free Guy auch so ein Film war, bei dem viele skeptisch waren. Und dann kam der Film raus und irgendwie war die Meinung so durch die Bank positiv. Und alle haben auch irgendwie gesagt, ich bin total überrascht, aber ich mochte den Film. Also es war keine große Fanbase allein aus den Trailern irgendwie vorhanden. Und auch da war meine Reaktion auf den Trailer ähnlich wie jetzt. Also ich dachte da auch, die Figuren sehen nett aus. Und das ist auch alles sehr sympathisch und der Trailer ist schon witzig und so weiter. Aber ich glaube, die Welt interessiert mich nicht. Und darüber hinaus, das ist halt die erste Parallele oder sind die ersten zwei Parallelen zu Dungeons and Dragons. Und weil du nämlich gerade bei Fans und dann auch gleich ja zu Fantheorie kommst und so, da ging es mir auch bei beiden Filmen gleich. Ich habe gemerkt, dass es immer wieder Dinge offenbar gibt, die sind jetzt gerade für die Fans relevant. Und da freuen sich die Fans wahrscheinlich gerade drüber, ohne dass ich die Referenz selbst verstehe. Und das zeugt für mich einfach immer dafür, dass die Leute, die den Film gemacht haben, sich sehr intensiv mit der Materie beschäftigt haben und gleichzeitig aber nicht nur Fanservice liefern wollen, sondern eben auch einen Film abliefern wollen, der für alle der sich für alle eignet. Und deshalb finde ich ist irgendwie Dungeons and Dragons so ein bisschen der Free Guy unter den Fantasy-Filmen.
Ja, die Parallele, die ich zwischen beiden Filmen ziehen würde, ist halt dieser freundliche Optimismus, der gleichzeitig aber nicht ausschließen muss, dass es Emotionalität gibt. Ich würde jetzt von den beiden Free Guy den emotionaleren nennen. Weil der in seiner Fluffigkeit trotzdem auch viel, viel intensiver eine Wärme ausstrahlen will, während Dungeons & Dragons da doch etwas stärker auf reines Entertainment setzt. Dessen ungeachtet war ich überrascht, wie viel Emotionalität dennoch drin ist. Ich habe sozusagen eine reine Action-Komödie im Fantasy-Setting erwartet. Und im Gegensatz zu dir, wo du gerade meinst, man hat ja eigentlich gar keine Hintergrundgeschichten. Für mich war überraschend, dass jede Figur eigentlich eine Hintergrundgeschichte hat. Gut, bei manchen.
Aber sie wird ja jetzt nicht groß in irgendwelchen Flashbacks oder so aufbereitet. Das meine ich ja damit.
Ja, also zumindest Chris Pines Figur kriegt die ja doch. Er als Protagonist hat wirklich dann auch quasi die volle Hintergrundgeschichten-Packung. Aber bei allen anderen hast du recht, dass die das halt, weil sie ja eine gemeinsame Abenteurerinnengruppe sind, ab und zu natürlich auch sich unterhalten. Bei den Leuten, die sich schon kennen, hey, was ist passiert, seit wir uns letztes Mal gesehen haben? Und bei den neuen Mitgliedern in der Gruppe halt, wie tickst du eigentlich und warum machst du das hier? Aber dennoch fand ich da halt schön, dass der Film sich Zeit nimmt, um halt einfach für jede der Figuren eine persönliche Fallhöhe aufzubauen. Es ist eben nicht nur, wir sind Diebe, wir wollen das hier klauen, Punkt, sondern wir sind Diebe und wir wollen das hier klauen, weil. Und ich bin jetzt daran engagiert, weil. Und ich fand's so kurzweilig jedes Mal gelöst, dass ich halt immer noch Spaß dran hatte und nie irgendwie das Gefühl hatte, oh, jetzt kommt hier aber die Bremse, weil sich irgendjemand gedacht hat, wir müssen ja jetzt irgendwie noch ein bisschen Backstory reinbringen. Und gleichzeitig haben sie die Backstory aber so ernst genommen, dass ich halt für eine Fantasy-Komödie sehr viel mitgefiebert habe und gedacht habe, hey, ich gönne dieser Figur jetzt bitte mal einen Erfolg aufgrund dessen, was ihr mir gerade erzählt habt.
Genau, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Dann hau doch mal die ein oder andere Fantheorie raus. Also ich finde, wenn man von Fanservice hier sprechen kann, dann hat man natürlich als erstes so diese Kisten, beispielsweise diese lebendigen Kisten irgendwie im Kopf, wo selbst ich verstanden habe, das ist ein Element aus den Spielen. Das war auch lustigerweise das, was ich damals mit meinem Kollegen, wir saßen beide zusammen in einem sehr frühen Pressescreening und sind beide aus dem Film raus und haben beide diese lebendigen Kisten genannt als, das war bestimmt ein Spielelement, weil wir beide mit dem Film gar nichts mit dem Spiel gar keine Berührungspunkte hatten. Deshalb habe ich da im Nachgang schon so ein bisschen recherchiert und ja, das ist eins der klassischen Elemente aus dieser Spielewelt. Aber was hast du denn noch für Fantheorien rausgesucht?
Was ist rausgesucht? Aufgestellt.
Ach so, aufgestellt. Okay, meinetwegen.
Ja. Ich habe ja eben gesagt, ich habe mir überlegt, hätte man das jetzt Lego-Movie-mäßiger aufgezogen, wo ich denke, wo jetzt sozusagen meine Theorie ist, wo ich beim Gucken ab und zu halt quasi vom geistigen Auge die andere Variante des Films hatte, wo wir eben nicht in der Fantasy-Welt bleiben und es ist eigentlich so gesehen nur im Namen ein Dungeons & Dragons-Film. Und ich habe quasi mir überlegt, wo man sieht, hätte man einen Film gemacht über eine Gruppe von Freunden, die zusammen spielen. Und ab und zu gehen wir halt rein ins Spiel und ab und zu wieder raus. Obwohl wir diesen Spielecharakter nicht haben, merkt man, es ist halt ein Rollenspielfilm. Und das sind dann Sachen, wo ich sozusagen dann auch ein bisschen die Dramaturgie des Films mir noch so ein bisschen anders erklären kann. Weil er da jetzt da nicht diese Tolkien-eske Fantasy-Dramaturgie bedient, sondern halt eine Dramaturgie, wie es halt so eine Rollenspiel-Runde bedingen könnte. Zum Beispiel, und ich rede dann jetzt mal einfach mal drum herum, weil der Film ja noch frisch im Kino ist und wir jetzt zum Beispiel Gastauftritte nicht spoilen wollen. Aber bei besagter Frage, ob Figuren Hintergrundgeschichten haben oder nicht, die von Michelle Rodriguez gespielte Figur hat einmal kurzen Abstecher zu einer Person, die sie kennt, die nicht zu unserer Abenteurer-Innengruppe gehört. Und auf der einen Ebene, ich habe das Gefühl, dass dort ein Cameo von einer bekannten Persönlichkeit auftaucht. Einfach auf filmischer Ebene ist meine Theorie, weil dieser Gastauftritt auftaucht zwischen zwei actionreichen und sehr comedy-lastigen Szenen. Also war so mein Gedanke erstmal hier meine Theorie über das Filme machen. Man hat sich überlegt, ja, wir wollen diese emotionale Geschichte, damit halt Michael Rodriguez Holger auch eine Fallhöhe für die Leute im Publikum hat. Aber wir realisieren, wir können diese Szene nur reinquetschen zwischen zwei Action-Momenten. Vielleicht verlieren wir dann das Publikum, packen wir ein Cameo rein, bleiben die Leute am Ball. Kannst du dieses Kalkül nachvollziehen?
Ja, kann ich schon nachvollziehen. Wäre ich jetzt deshalb nicht drauf gekommen, weil ich die Szene als wichtig genug erachte, dass sie den Film gar nicht ausbremsen kann. Aber ich möchte nicht, ich möchte nicht leugnen, dass das vielleicht wirklich deren Idee war.
Vor allem ist aber auch, glaube, da sind wir uns einig. Man hatte die Szene und dann überlegt, können wir die vielleicht mit einem Cameo aufwerten?
Ja, es das ja, glaube ich auch, ja.
Es gibt ja auch Szenen, wo man merkt, die haben die nur reingeschrieben, damit sie ein Cameo haben können. Und das, genau, finde ich, gibt's in dem Film nicht. Das ist ja schon mal löblich. Ja. Aber sozusagen jetzt hier auf der Rollenspielebene, so im Abspann habe ich mir so gedacht, ah, das war dann jetzt so an einem Abend, da hat irgendjemand aus der Gruppe einen Freund mitgebracht, der überhaupt keine Berührungspunkte mit Dungeons & Dragons hat. Und so der Dungeon Master hat dann so verzweifelt so, wie baue ich den jetzt ein? Versucht die Dinge zu erklären. Der Kerl hat nichts kapiert. Und dann irgendwann so, weißt du was? Unsere Gruppe besucht dich und du redest einfach nur ein bisschen und überreichst dann Gegenstand. Ist das genug für dich? Ja, ja. Und dann so mitgespielt und dann ist der nie wiedergekommen und deswegen konnte man die Figur aus dem Abenteuer rausschreiben. Du guckst mich ganz kalt und gelangweilt an. Ich fand mich so clever mit der Theorie.
Nein, klar,
ist die doch ziemlich doof.
Ich muss am Ende sagen, da kenne ich die Spielregeln nicht so genau. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wenn man einmal so ein Dungeons & Dragons Spiel anfängt, ob man dann willkürlich Spieler an- und abziehen lassen kann. Daher kann ich keine Antwort drauf geben, weil ich es einfach nicht weiß.
Ich wollte jetzt von dir auch nicht eine Antwort. Liebe Frau Dungeon Master, hättest du das auch so getan? So einfach so, ob du dir das vorstellst?
Ja, klar.
Ähnlich ist es dann halt auch, ich hatte dasselbe Gefühl halt einfach bei Regé Jean Pages Figur des Paladin, der ja quasi so gesehen in einem anderen Film ist. Unsere Hauptfiguren sind ja doch sehr eloquent und schnippig. Die sind, also ich habe in mehreren Kritiken gelesen, stellt euch Guardians of the Galaxy vor, nur nicht mit Sci-Fi, sondern mit Fantasy, so von der Art des Humors und der Figuren.
Ja, absolut, ja.
Und jetzt, dann haben wir halt diese Figur, diesen Paladin, so in der, würde man sagen, ungefähr in der Mitte des Films. Und quasi unsere Guardians of the Galaxy-eske Truppe trifft auf einmal wirklich jemanden, der könnte aus einem Tolkien-Abklatsch-Fantasy-Film sein. Der ist halt wirklich gerader Gestus und der nimmt das alles ernst. Für den ist das halt kein lustiges Abenteuer, weil wir was erreichen wollen, sondern diese Mission muss verfolgt werden. Und in meinem Kopf war das dann so, unsere Dungeons & Dragons Truppe lernt irgendwann mal jemanden kennen, so, ach, du spielst auch Dungeons & Dragons, ja, ist doch super, willst du mal bei uns vorbeikommen, gucken, wie wir das so machen. Und der nimmt dieses Spiel halt ernst. Für den ist das halt ein Rollenspiel. So, ich denk mich in diese Welt hinein, in meinen Charakter und ich mach genau immer nur die Dinge, die mein Charakter machen würde, verfolgt so hundertprozentig genau die Regeln in der Lore. So, ah ja, mein Charakter würde ja niemals zum Beispiel ein Wortspiel verstehen und deswegen zieh das jetzt durch. Sämtliche Wortspiele begreife ich nicht oder ich verurteile sie. wenn unsere Figuren sich zwar auch an die Regeln halten, aber halt auch für die ist die Betonung bei Spiel. Die machen ein Rollenspiel. Wir sind Freunde, wir wollen zusammen rumhängen und machen das halt mit Dungeons & Dragons. Und deswegen ist der Kerl halt einfach, greift der überhaupt nicht so in so eine Gruppe rein. So der fühlt sich immer so, als würde man halt ein rundes Ding in eine Eckiges stecken wollen, in diesen Baby-Würfelspielen, ne? Und das war da so meine Theorie, so. Da ist jemand aus einer anderen Dungeons & Dragons Gruppe, da kommt mal vorbei, bleibt höflich, denkt sich aber die ganze Zeit, diese Idioten, was machen die mit Dungeons & Dragons? So spielt man das nicht.
Ja, ist auf jeden Fall eine nette Idee. Ich finde auch, dass dieser ganze Background zum Thema Freunde sind es ja in der Regel, die Dungeons & Dragons spielen und so weiter, dass das natürlich sehr stark auch einzahlt auf die Figurendynamik im Film. Also man hat ja wirklich, wie ich finde, hat man ja hier eine für so einen Film ganz außergewöhnlich gute Chemie zwischen allen. Und die sind ja auch sehr miteinander vertraut und so. Und wenn man halt bedenkt, dass es meistens eine größere Gruppe von Freunden ist, dann macht es total Sinn, dass diese Figurentruppe sehr früh ein sehr eingefleischtes Bild ergibt.
Ja. Und wie gesagt, ich finde es schön, dass halt durch die Markenname sozusagen auch im Filmtitel diese Gedanken in meinem Kopf rumgeschwommen sind und ich deswegen so ein bisschen so wir haben zwischenzeitlich neue Wegbegleiter und die verlieren wir wieder und dann sind sie wieder da oder eben nicht. Ich konnte mir dann halt einfach sozusagen die Spielkonstellationen vorstellen, aber ich bin auch froh, dass die nicht gezeigt wurde. Also ich hätte es doof gefunden, wäre immer so der Zoom raus und dann sehen wir halt jetzt zum Beispiel halt wie heißt der Darsteller nochmal? Aufs Budgetten. Regé Jean Page. War schön mal mit euch gespielt zu haben, aber ich merke schon, wir haben ganz andere Ansätze. Und dann geht der Tür zu und mit dem Zufallen der Tür wieder rein ins Fantasy-Setting. Das wäre dann, es hätte einfach so ein bisschen so die Dynamik aus allem genommen, aber es einfach offen zu lassen für uns, könnte das so ein Grund sein, warum die Figur wann auftaucht. Finde ich einfach fech. Und ich finde, sollte es eine Fortsetzung geben, sollte man halt auch weiter in der Fantasy-Welt bleiben, statt den Spielcharakter irgendwie im Film auch noch reflektieren zu müssen.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und man hat ja letzten Endes, wenn der Film fortgesetzt wird, auch noch viel mehr Möglichkeiten, wenn man sich wirklich die Freiheit offen lässt, auch einfach zu sagen, das ist hier nicht das Ergebnis eines Dungeons & Dragons Brettspiels, nenne ich es da einfach halt halber mal so, oder Rollenspiel, sondern das ist halt einfach hier die reale Welt. Und dann hat man ja die Offenheit, in weiteren Filmen dann auch noch Szenerien aufzubauen, bei denen man sagen kann, okay, ich weiß nicht, ob die jetzt in einem Dungeons & Dragons Spiel so machbar wären. Und deshalb und darüber hinaus fände ich auch den Gag ein bisschen offensichtlich. Also das würde heutzutage jemanden, der sich so ein bisschen in der Materie auskennt, glaube ich, auch nicht mehr überraschen. Also ich glaube, wenn man sowas machen würde, wären die Regisseure eher Gefahr gelaufen, dass sich die Kritiken dann in Sachen, ja, das war ja abzusehen und das ist plump, überschlagen hätten. Ich glaube, die Fans hätte es gar nicht groß gestört. Aber ich finde es eine sehr gute Entscheidung auch, dass man es nicht gemacht hat.
Ja. Naja, und hab noch ein paar andere Stellen, wo ich mir so das Metaspiel sozusagen noch mit überlegt habe. Aber ich sehe dir schon im Gesicht an, so die holen dich nicht mehr ab. Deswegen können wir jetzt zum nächsten Unterthema übergehen. Du hast es anfangs ja schon angedeutet. Und wir schließen dann sozusagen den Kreis zu deiner Fantasy-Abneigung. Wie sehr ist das denn jetzt überhaupt ein Fantasy-Film?
Also meiner Ansicht nach ist es natürlich definitiv einer, je nachdem, wie man die Genre oder wie ich das Genre auslege. Weil ich kann zusammenfassen, dass Filme, die in einer Realität spielen, die nicht unsere ist, also die auch ich sag mal, außerweltlich ist. Ich muss ja sagen, zum Beispiel, du hast ja die Guardians angesprochen. Da ist es so schwankend, weil man ja schon die Guardians auch teilweise auf der Erde agieren sieht, wie sie unsere sind oder wie sie unsere ist. Und natürlich ist auch im Marvel-Universum zwar der Spielort in den meisten Fällen die Erde. Und mit Marvel kann ich ja in der Regel connecten, aber auch da merke ich, je abgehobener die Situation ist und je weiter es in Bereiche geht, die überhaupt nichts mehr mit einer realen Welt zu tun haben, desto mehr bin ich raus, weshalb ich mich auch bei den Guardians immer am schwersten getan habe, damit zu connecten. Bei Marvel beispielsweise rührt ja der Fantasy-Aspekt so gesehen davon her, dass die Figuren Dinge können, die man in der Realität nicht kann. Deshalb würde ich da einfach sagen, okay, es ist kein Fantasy. Aber bei Dungeons & Dragons haben wir ja Figuren, die teilweise Dinge können oder teilweise ebenfalls Dinge können, die man in der realen Welt nicht kann. Aber es ist ja definitiv ein Setting komplett abseits unseres, wo auch ganz andere Regeln gelten, wo ja auch Wesen wie beispielsweise Drachen existieren, die in der realen Welt nicht existieren. Und je mehr ein Film Dinge anwendet, egal auf welche Aspekte, die eben nicht der Realität entsprechen, desto weiter bin ich davon weg. Und zum Beispiel bei Herr der Ringe, was ich ja immer als Beispiel nehme, weil ich einfach Herr der Ringe nicht mag, kann man jetzt auch sagen, ja, aber per se wurde doch da zum Beispiel an Realschauplätzen gedreht. Stimmt. Aber wir sind ja nicht auf Neuseeland in dem Film, sondern wir sind in einer fiktionalen Welt, die Mittelerde heißt. Und auch da spielen andere Regeln oder geben andere Regeln das Leben der Figuren vor. Und das wäre, glaube ich, meine Definition von Fantasy. Ich habe das jetzt nicht abgeglichen mit offiziellen Definitionen, sofern man bei Quellen wie Wikipedia beispielsweise von einer offiziellen Definition reden kann. Aber das wäre meine. Ich weiß nicht, ob du da noch was ergänzen oder austauschen würdest.
Wenn deine wie schließe ich da denn an? Weil wenn du jetzt sagst, die Definition ist quasi, ja, ist eine andere Welt als unsere, dann haben wir ja die Debatte, was ist dann mit Science Fiction? Was ist mit Horror?
Naja, Science Fiction ist ja am zweitwenigsten in irgendeiner Form gemochtes Genre. Also da schlägst du ja in dieselbe Kerbe. Ja, Science Fiction und Fantasy sind die beiden.
Entschuldigung, wollte nicht ins Wort fallen, nur nee. So wie ich dich verstanden habe, hast du gerade nur gesagt, deine Definition von Fantasy ist und hast dann eine Definition gemacht, in die auch andere Genres passen. Daher war ich verwirrt. So dieses, ja, okay.
Nee, du hast per se recht, aber man muss ja gleichzeitig sagen, ich spreche ja jetzt nicht mit gespaltener Zunge. Also Science Fiction, das sind genau die Elemente, die ich auch am Science Fiction Kino nicht mag. Und vielleicht kommen wir da dann ja direkt auch, oder vielleicht ist das ja direkt auch ein Einstieg in die Frage an sich, weshalb ich denn mit Fantasy Kino nicht connecten kann. Und wir kommen dann zu dem Schluss, dass es gar nicht zwingend das Fantasy-Genre ist, sondern dass es einzelne Elemente sind, weil ja zum Beispiel auch beim von mir geliebten Horrorkino in dem Moment, wo eine übernatürliche Komponente eintrifft, bei mir das Interesse erstmal in den Keller geht. Also ich bin ja zum Beispiel überhaupt, wenn ich das Horror-Genre so ein bisschen ranken müsste, dann wären alle Subgenres, die sich mit übernatürlichen Wesen befassen, also beispielsweise Werwölfe, Vampire, Zombies und so weiter. Das sind alles die Sachen, die mich am wenigsten interessieren. Und interessanterweise Thema Vampire oder so. Das sind dann ja auch meistens die Horrorfilme, die noch mal so in einer eigenen Welt spielen. Wohingegen ich die Horrorfilme, in denen eine echte oder in denen eine Familie, mit der man, anhand derer man auch locker ein klassisches Drama oder eine Komödie erzählen könnte, wenn die von irgendetwas terrorisiert wird, dann kann ich da noch am ehesten mit connecten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Insidious-Reihe nimmt, wo man ja auch diesen Aspekt hat, eine ganz normale Familie wird terrorisiert von etwas Übernatürlichem, da kann ich noch so weit mitgehen, weil die Familie den größten Platz einnimmt. Aber dann gibt es in Insidious auch irgendwann den Moment, in dem in eine Fantasy-Welt abgedriftet wird, in eine übernatürliche Welt, die hat auch irgendeinen Namen, wo halt die ganzen Dämonen und so weiter leben. Und in dem Moment hat mich die Reihe halt immer verloren. Also vielleicht ist es gar nicht das Genre an sich, sondern es sind eben die Elemente.
Zurück zu Dungeons & Dragons. Ich würde mal sagen, wenn Leute dem Film absprechen, Fantasy zu sein, dann ist das ziemlich snobistisch. Weil ich sehe vielleicht die Begründung, ja, aber der ist ja lustig. Ja, Fantasy kann ja auch lustig sein. Also nicht jeder Fantasy-Film muss halt den Tolkien-esken Anspruch eines Epos erfüllen. Wenn wir Fantasy einfach mal dadurch definieren, die Definition wandelt sich natürlich auch. Man muss ja nochmal zurückdenken an der Zeit, als man in Deutschland vielleicht nicht ganz so viel mit Anglizismen um sich geworfen hat. Da war das noch der fantastische Film. Mit PH auch noch geschrieben. Und da war das halt alles, was halt mythischen Charakter hat. Da galt dann, je nachdem, wie man fragt, vielleicht sogar E.T. als Fantastik, statt als Science Fiction, weil die Person sagt, jetzt ist ja unrealistisch, die Aliens kommen. Science Fiction muss einen gewissen Grad an Realismus haben. Also ist E.T. ein fantastischer Film, statt ein Film über Science Fiction. Und von da ausgehend hat man es dann ja immer mehr in so eine Assoziationsblase gepackt und man ist in diesen Mittelalter-Setting gegangen und dort dann fantastische Elemente von Magie, übernatürlichen Dingen, Mythik, Folklore drin. Und dann sind wir aber definitiv hier drin. Nur halt das alles eher mit so einer Heist-Action-Komödie-Mentalität erzählt wurde, statt halt mit, das ist ein Epos über das Wohlergehen dieser Welt. Also für mich ist es definitiv ein Fantasy-Film.
Das fände ich sehr spannend. Du hast das gesagt mit dem, dass Leute dem Film, wenn Leute dem Film absprechen würden, ein Fantasy-Film zu sein, weil er Humor enthält, dann würdest du, meiner Ansicht nach zu Recht, die Nase rümpfen. Gehört die Tonalität für dich, Schrägstrich, weil ich habe das rausgehört, bei dir nein, aber bei der Allgemeinheit tatsächlich zur Definition?
Allgemeinheit nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist eher eine snobistische Herangehensweise. Aber ich habe halt schon, als der Trailer rauskam, soll man natürlich nie machen, wenn man so einen YouTube-Kommentar rumwühlt. Merkt man, ja, okay. Es gibt Leute, die für sich einfach beschließen, was weiß ich zum Beispiel, halt, die mögen dann das Tolkien-eske Fantasy. Das ist dann Fantasy. Genau das, was ich mag, ist Fantasy. Alles drumherum ist es nicht mehr. Also ein bisschen so Gatekeeping. Und da es gibt einzelne Leute, die sagen, hier, Fantasy muss ernst sein, dann sägen sie aber einfach einen Großteil der Fantasy-Literatur und der Fantasy-Filme ab. Weil sie einfach nicht damit klarkommen, zu sagen, hier ist ein Bereich von Fantasy, den ich mag, und es gibt aber auch noch anderes. Die wollen sozusagen für sich definieren, was ich mag, ist auch das Genre. Wäre halt so, wie man, keine Ahnung, wenn Leute sagen, was weiß ich, sie mögen alle möglichen Horrorwesen, aber Zombies nicht. Wenn die sagen, Zombies sind kein Horror. So, weil ich will, dass ich Horror definiere. Ich definiere mich durch Horror und somit ist das eine Horror, was ich nicht mag, kein Horror mehr. So ist es in meinen Augen, wenn Leute sagen, Fantasy darf nicht komisch sein, weil sie beschlossen haben, sie mögen nur ernste Fantasy.
Ja, krass, finde ich auch, wenn das tatsächlich jemand sagen würde, wäre es snobistisch, das stimmt. Dafür gibt es ja auch für solche Fälle, so doof das klingt, gibt es dann ja auch Subgenres. Also man kann ja sagen, es ist eine Fantasy-Comedy. Oder man löst sich einfach generell irgendwann mal vom Genre-Gedanken, was ein schönes Thema wäre, irgendwann mal zu sagen, braucht man überhaupt noch Genres?
Ja, aber halt auch einfach noch mal mit der sehr schwammigen Fantasy-Definition vorhin, darum habe ich ja eben sowohl deine, bei deiner schlucken müssen, als auch bei der Aufgabe selber eine zu führen, weil sich sowas halt wandelt. Denn ich würde mal sagen, die meisten Leute assoziieren Fantasy halt mit so diesem mittelalterlich angehauchten Setting, aber es muss halt nicht alles im Mittelalter sein, damit es Fantasy ist. Nur sind wir da mittlerweile, weil wir so viel übernatürliches Kino mittlerweile im Mainstream verankert haben, in der Definitionsschwemme, Schwankung, weil halt einige Filme, die wir heutzutage nicht mehr wie Fantasy wahrnehmen, nach der alten Definition auch Fantasy wären. Keine Ahnung, Elliot der Drache ist ein Fantasy-Film, so gesehen. Es ist halt kein High-Fantasy-Film, weil es ist unsere Realität plus Drache und nicht komplett andere Realität plus Drachen. Und daher, ich glaube, Elliot der Drache wird man heute halt als vielleicht magische Familienkomödie so wahrnehmen. Aber per se reißt Elliot der Drache aus der Gegenwart, packt den auf eine VHS mit einem alten, in so einer alten, schweren, leicht schon angegrabbelten Hülle und schickt den in die 80er zurück und stellt den in die Videothek, ins Fantasy-Regal. Da würde ich behaupten, niemand beschweren. Was sucht der denn hier?
Finde ich witzig, dieser Einschub mit dem Mittelalter. Ich musste auch wieder an eine Community-Szene denken, in Staffel 6 müsste es sein, in Staffel 5. Da merkt man, es ist angelehnt an eine Popkulturdiskussion um Game of Thrones. Das war zum damaligen Zeitpunkt auch gerade voll angesagt. Und sie nennt es aber nicht Game of Thrones. Sie nennen es, glaube ich, Bloodlines and Conquests, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wobei ich glaube, es ist gar nicht in der Folge. Es ist gar nicht in der Folge, ich rede Quatsch. Es ist in irgendeiner anderen Folge, wo aber dann auf das Thema Mittelalter angespielt wird, weil dann sagt Troy sowas wie, alles, was ich über die Vergangenheit weiß, weiß ich aus Game of Thrones, sagt er, glaube ich, oder so. Und dann sagt Annie zu ihm, aber die Serie spielt in einem fiktiven Mittelalter. Und das Witzige ist ja, dass die Mittelalter-Epoche per se ja keine ausgedachte ist. Weshalb ich es interessant finde, wenn man das Mittelalter-Setting als Grundlage für Fantasy nutzt. Weil ich meine, auch im Mittelalter gab es keine Drachen.
Ja, es ist halt ein bisschen so, stell dir vor, derzeit als eine gewisse Art an Fiktion populär war, war sie wahr. Ist ein bisschen so wie halt Seemannsgarn, ne? So diese, ja. Wir stellen uns vor, das, was die Seeleute sich erzählen, sind keine Geschichten, sondern sind Tatsachenberichte. Und halt im Mittelalter gab es einfach eine gewisse Art an Unterhaltung, die sehr populär war. Und uns vieler Leute Hauptassoziation mit Fantasy ist, ja, was, wenn das damals auch so passiert ist? Also du hast die Ästhetik aus dem realen Mittelalter natürlich romantisiert und dann passieren die Dinge. Ist quasi so, als würde halt Leute dann in 300 Jahren Superheldengeschichten erzählen, dass die Leute halt so rumlaufen wie wir heutzutage, aber dazwischen sind halt noch Superhelden. Also so, man friert das Superhelden-Genre ein, die Leute werden irgendwann nicht mehr Superheldengeschichten erzählen mit der dann vorhandenen Technologie und mit dem dann vorhandenen Modebewusstsein, sondern einfach so, man friert es ein, so von den 1990ern bis in die 2030er, so ein Mischmasch, so wie wir es ja auch mit Mittelalter machen. Da stimmen ja teilweise Sachen auch nicht so. Ah, das ist aus dem Jahrhundert das Hemd, aber aus dem Jahrhundert der Hausbaustil, ne? So wird es dann irgendwann sein. Keine Ahnung, dass Leute im Walkman hören, am Walkman Musik hören, während sie an einem Smartphone gerade mit jemandem telefonieren und dann schwingt halt Spider-Man vorbei. Das ist dann so deren Definition von Superhelden, vielleicht eines Tages.
Ja.
Und einfach so zu dieser Fantasy-Debatte, muss es denn Mittelalter sein, ist ja auch das ewige Lied, wenn Leute drüber streiten, ist Star Wars Science Fiction oder Fantasy? Denn für viele, deswegen meine ich ja, Genre-Definitionen verändern sich ja auch. Ich glaube, wenn man jetzt eben nicht in einem filmwissenschaftlichen oder filmnerdigen Segment gerade ist, sondern einfach Genre Definition benutzt, damit Leute wissen, was sie ungefähr zu erwarten haben. Gehe ich halt in die Fußgängerzone, ne? Und frag, willst du einen Fantasy-Film sehen? Und die Person sagt ja, und ich zeig dir dann Star Wars. Mhm. Wird die Person sagen, bist du bescheuert? Du hast mir doch gesagt, willst mir jetzt einen Fantasy-Film zeigen? Denn für die meisten ist Raumschiffe Science-Fiction. Und dann ist es egal, wie realistisch das, was da passiert ist oder nicht. Und daher würde ich sagen, es gibt einen großen Anteil an Menschen, für die Star Wars Science-Fiction. Auch wenn Leute ja Star Wars eher als Science-Fantasy bezeichnen, nämlich quasi Fantasy, aber im Weltall. Und da so sind wir halt jetzt auch bei der Fantasy. So, es gibt so viele Subgenres, aber momentan ist so der Hauptgeschmack, den Leute sofort mit Fantasy assoziieren, halt diese Mittelalter-Ästhetik. Und ich roll deswegen mittlerweile immer ein bisschen die Augen, wenn ich halt in Foren oder in Kommentarspalten Leute streiten sehe. Wenn halt irgendjemand sagt, mein Lieblings-Science-Fiction-Film ist Star Wars und dann drunter direkt, aber das ist kein Science-Fiction. Ich so, ja, theoretisch hast du recht, praktisch aber nicht unbedingt. Und ja, letzten Endes sind wir ja so oder so bei Genre, dass du mich nicht besonders bevorzugst. Würdest du deine nicht reinfühlen können Gründe bei sowas wie Star Wars, bei sowas wie Herr der Ringe, sind das dieselben für dich oder sind es andere Abneigungen?
Bevor ich das beantworte, wollte ich nur noch einmal kurz sicher gehen, weil ich wollte dich das erst fragen, aber dann meine ich, aus deiner Argumentation schon die Antwort herausgehört zu haben, als du nämlich gerade meintest, ja, du hast recht, Stichwort Fantasy bei Star Wars, du hast recht, es ist kein Fantasy, aber
kein Science-Fiction.
Du würdest kein Science-Fiction, aber ich höre daraus, du würdest tatsächlich Star Wars auch eher in Richtung Fantasy packen.
Es kommt drauf an, mit wem ich rede. So einfach. Okay. Es ist ja ähnlich wie, wir reden ja jetzt quasi von Fachbegriffen. Und es gibt Situationen, wo man einen Fachbegriff braucht und nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel wenig Ahnung von Handwerk. Als bei mir mal in der Küche was geregelt werden musste und ein Freund helfen musste, weil ich einfach nicht das passende Werkzeug hatte und selbst wenn, wüsste ich nicht, wie ich es einsetze, schraubt an meiner Spüle rum und fragt dann halt irgendwann nach einem, kannst du mir den so und so Schraubenschlüssel geben? Mhm. So. Wie sieht der aus? Bitte, ja, der so und so Schraubenschlüssel, der ist kleiner als der so und so Schraubenschlüssel. Wieder ein Fachwort, den ich nicht kenne. Bla, bla, bla. Letzten Endes war es irgendwie der eine mit dem roten Griff. Nicht Schraubenschlüssel, Schraubenzieher. So. Heißt quasi, der wusste von Anfang an, er hat einen roten Schraubenzieher in seinem Werkzeugkasten. Und den braucht er gerade. Redet aber mit mir, Idiot, in den Fachwörtern, mit denen er halt mit Leuten, die sich genauso gut mit Handwerk auskennen wie er. Ne? Bis er irgendwann aufgibt und sagt, ja, der Rote. Und so ist es halt, wenn ich jetzt in der Fußgängerzone Freikarten für eine Star Wars Überraschungs-Preview oder was auch immer vergeben müsste und ich will halt, dass die Leute auch nicht sofort wissen, was sie erwarten, aber ich will schon die Leute, die das genießen, wissen, würde ich halt nicht fragen, willst du einen Fantasy-Film sehen? Und dann sagt die Person begeistert, ja, und dann bekommst du aber Star Wars. Da würde ich eher, wie stehst du zu Sci-Fi? Ja, super, heißt dann vielleicht noch so, ja, muss es denn realistisch sein? Nein, überhaupt nicht. Raumschiffe, piu, piu, piu. Ah, super, kriegst die Karte. Wenn ich jetzt aber in unseren Zirkeln bin, würde ich mit den Genrebegriffen schon was akkurater umgehen und jetzt nicht zu jedem sagen, ja, einer der erfolgreichsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten ist ja immer noch Star Wars, selbst nach so und so vielen Jahren Inflation, weil ich da denke, ja, ist ja Science-Fantasy. Aber auch in der Fußgängerzone kann ich ja den Begriff Science-Fantasy nicht benutzen. Da gucken die Leute mich an und denken, ich habe gerade irgendwie einen Schlag weg und spreche zwei Worte gleichzeitig aus, die nicht zusammengehören.
Ja. Okay, aber dann zurück zu deiner Frage. Also ich muss sagen, bei mir ist es so, das habe ich ja eben auch schon in meinem langen Monolog so ein bisschen währenddessen so ein bisschen ergründet für mich selber. Die Gründe, weshalb ich Science Fiction nicht mag, sind sehr ähnlich der Gründe, weshalb ich Fantasy nicht mag. Und das ist auch gar nicht so gemeint im Sinne von, oder sagen wir so, es ist so gemeint, nicht also es ist nicht böswillig und es ist auch nicht automatisch eine Abwehrhaltung, aber ich habe einfach sehr oft an mir beobachtet, wenn es unrealistisch wird, kann ich damit nicht mehr connecten. Also werde ich aus dem Film rausgerissen und irgendwann im Extremfall interessiert es mich gar nicht mehr. Es gibt immer auch Ausnahmen. Also es ist zum Beispiel, ich meine, einer oder mein absoluter Lieblingsfilm ist 7 Minuten nach Mitternacht. Und das ist ein im realistischen Umfeld angesiedelter Film mit einem großen Fantasy-Element, nämlich mit einem Fantasy-Baum. Auch wenn man da natürlich dann sagen kann, ja, aber das ist doch alles eine Metapher und vielleicht existiert er ja gar nicht. Aber er ist ja inszeniert als Fantasy-Wesen. Da kann ich mit dem Umfeld connecten, so sehr, dass mich das Fantasy-Element nicht rausreißt. Aber normalerweise ist es halt so, dass einfach dann bei mir unbewusst, ich mach's ja nicht mit Absicht, aber unbewusst macht dann irgendwas in mir dicht. Und ich denke, ja, das gibt's auch alles gar nicht. Lasst mich in Ruhe. Ja. Und das wäre jetzt aber zum Beispiel, weil jetzt müsste man ja denken, gut, aber dann ist ja zum Beispiel sowas wie König der Löwen. Das ist ja wirklich das absolute Extrem, weil da bin ich in einer Welt, in der Tiere sprechen können. Und im Extremfall sind es nicht nur, müssen ja nicht nur Tiere sein, sondern im Extremfall sind es vielleicht auch Wesen, die es gar nicht gibt, in einer Welt, die es gar nicht gibt. Man könnte ja sagen, da ist es das der Extremfall. Aber da ist ja schon die Inszenierung aufgrund dessen, dass es in der Regel ein Zeichentrick- oder Animationsfilm ist. Aus irgendeinem Grund reicht mir das als Ausweg, so nach dem Motto, wir bauen dir ja sowieso durch die Art der Inszenierung so eine Art Mauer vor den Film oder so eine Glaskuppel, dass du halt da sitzt und dir die ganze Zeit ja vorgekaut wird, das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Shazam angucke und ich sehe da in einer realen Welt Superhelden gegen Drachen kämpfen, dann denke ich, ja, die Welt gibt's, aber die Drachen gibt's nicht. Das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Und da, ja, schiebt die Inszenierung als Animations- oder Zeichentrickfilm der ganzen Sache automatisch einen Riegel vor.
Ich würde weniger Mauer und Riegel sagen, sondern eine Brücke. Das ist ja das Schöne an Animation. Ja. Die baut dir eine Brücke
genau.
In fremde Welten, die generell einfach auch schon aufgrund ihrer Ästhetik noch mal fremder sind. Also sind nicht nur die Inhalte fremd, sondern die Ästhetik. Und da, das ist ja das Schöne, dann geht vielen so, dass sie einfach in Animation mehr zu glauben gewillt sind. Nicht nur, was passiert, sondern auch, was passiert im Sinne von, was für Wesen da rumlaufen, sondern halt auch tonale Schwankungen, dass Leute halt einfach innerhalb weniger Sekunden von lustig auf traurig einfach eher gewillt sind im Zeichentrick beispielsweise. Oder halt auch, dass Leute halt, die sonst nie im Kino weinen, weil das ist ja nur eine Geschichte, ich bin ja ein erwachsener Mann. Aber bei Animationsfilmen ist die Deckung unten. Halt dieses, wo Pixar ja ein paar Jahre hintereinander wirklich sehr traurige Filme rausgebracht hat, war das ja so ein bisschen so ein Meme. Pixar ernährt sich von unseren Tränen. Weil ja sehr viele gestandene Männer, die sonst nicht Wein zugegeben haben. Ja, aber bei Toy Story 3 und bei Oben und so. Das funktioniert einfach, dass da Animation dir eine Brücke baut.
Oder auch hier nur als Nebensatz ergänzend, dass man in einem Animations- oder Zeichentrickfilm eher gewillt ist, oder man nicht, aber manche eher gewillt sind, Musical-Einlagen zu akzeptieren.
Ja, genau. Dass Leute, die Realfilm-Musicals hassen, aber mit Animationsmusicals in der Tendenz eher was anfangen können. Genau. Aber jetzt die Brücke mal nicht mitgehen, sondern wir bleiben im Realfilmland, ist immer noch die Frage, weil wenn du ja jetzt sagst, ja, wenn's Dinge sind, die es nicht gibt, mag ich's nicht. Da werden jetzt irgendwelche Leute durch deine alten Jahrescharts gehen und sagen, halt nicht nur 7 Minuten nach Mitternacht, sondern Avengers Endgame. Gibt's auch alles nicht, was da so passiert. Also ich glaube, du tust dir selber keinen Gefallen im Sinne von, wir versuchen jetzt deine Fantasy-Abneigung eine Diagnose zu erstellen. tust dir, glaube ich, selber keinen Gefallen, wenn du nur sagst, ja, Dinge, die es nicht gibt, weil das ist ein zu großer, ein zu grobes Sieb. Da fällt dann zu viel durch. Ich würde wieder dann zurückgehen auf die Tonalität, weil zum Beispiel die Shazam-Filme magst du ja. Selbst wenn du jetzt vielleicht im Finale von Shazam 2 nicht dringend Drachen gebraucht hättest.
Ja, genau.
Dungeons
oder
and Dragons
auch zum Beispiel, oder um zurückzugehen zu Marvel, ich hätte zum Beispiel auch in ab dem Moment, in dem es in Shang-Chi allzu mystisch und übernatürlich mit Drachen und so wurde, war ich auch bei Shang-Chi raus, den ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr mochte.
Ja, wobei auch bis zu dem Zeitpunkt schon Sachen waren, die du nicht, die es nicht gibt. Ist es vielleicht, dass du halt sich ernst nehmende Fantasy nicht magst und je stärker die Attitüde, weil zum Beispiel jetzt in Shang-Chi würde ich mal sagen, das große Finale mit Drachen ist halt das große Action-Finale. Leute klopfen immer noch Sprüche, weil Marvel-Filme sich generell um eher schnippische Figuren drehen. Aber wie gesagt, das große, ernste Action-Finale mit Drachen. Und hingegen Dungeons & Dragons ist halt prinzipiell, wenn da ein ernster Moment ist, ist der außerhalb der Fantasy-Elemente, sondern halt, da sitzen Figuren am Lagerfeuer oder in einer Taverne oder sonst was und reden über die Dinge, die sie bewegen. Und die Fantasy-Elemente sind halt eher lustig, im Sinne von, oh Gott, passiert das gerade wirklich, dieses Wesen kommt auf diese Art und Weise auf uns zu, etc., etc. Also ist es vielleicht, dass du einfach nur unrealistische Dinge mit Gravitas nicht magst.
Das könnte durchaus sein, dass einfach da ich mir denke, ich sehe doch, dass ihr gerade eine Geschichte mit Dingen erzählt, die es nicht gibt. Warum nehmt ihr das so verdammt ernst, als würde es hier gerade wirklich um ernste Probleme gehen? Das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt. Das ist auch nur so eine Erklärung.
Ja, aber auch, ich meine,
weil das ist ja auch zum Beispiel, weshalb ich ja diese, also mal ungeachtet des mittlerweile absurde Sphären enternde Diskussion rund um Star Wars, davon mal abgesehen, wie da der Diskurs geworden ist, denke ich mir ja immer, ihr messt hier Dingen eine Bedeutung bei, klar, die für euch was bedeuten, auch mir bedeuten sehr viele Dinge was, aber ihr setzt da eine Ernsthaftigkeit an den Tag, die ja fast schon politische Dimension hat. Und wenn ihr das Ganze mal runterbrecht auf die Kernelemente, dann habt ihr hier einen mit ausgedachten Mitteln ausgetragenen Kampf zwischen Gut und Böse. Warum nehmt ihr das Ganze so ernst? Das ist eigentlich völliger Quatsch. Es ist sehr, sehr gut gemacht und deshalb connecten viele Leute damit, weil sie die Reise mit den Figuren durchgemacht haben. Das ist ja auch mein Grund, weshalb ich ja die vierte Phase leider so ein bisschen ausgeschlossen, aber bis zur dritten Phase die ganze Infinity-Saga rund um Marvel so mochte, weil ich über viele Jahre die Gelegenheit hatte, mit Figuren zu connecten, an die ich dann mein Herz gehangen habe. Und dann war mir am Ende auch egal, aus wie vielen Dimensionen sich die letzten Marvel-Filme der dritten Phase ihre Figuren zusammengesucht haben. Und trotzdem, ich würde sagen, da bin ich emotional involviert. Und trotzdem, wenn ich mal einen Schritt zurückgehe, kann ich mir immer denken, eigentlich ist das auch völliger Quatsch und auch relativ oberflächlich, aber es gewinnt Gravitas durch die Konflikte der Figuren. Und so ist es halt eben auch bei Star Wars. Aber wenn man auch mal bei Star Wars einen Schritt zurückgehen würde, dann wäre da eigentlich auch, es ist einfach nur ein Kampf zwischen Gut und Böse mit Fantasiewesen. Das gibt es alles nicht. Also haltet mal den Ball flach. Das ist keine Politik und da hängt keinerlei Leben dran. So. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, je stärker man darauf pocht, was für eine Wichtigkeit das alles hat und je mehr man aus den Augen verliert, was für ein Quatsch das alles ist, weil es entspringt der Fantasie von im besten Fall sehr kreativen Leuten, desto mehr gehe ich da auf Abwehrhaltung. Das ist jetzt nicht ganz, das hat relativ wenig, glaube ich, mit der Genre-Auslegung zu tun. Fällt mir gerade so auf, während ich darüber spreche.
Ja, genau. Dein Argument ist gerade eigentlich weniger, welche Art Film du magst und welche nicht, sondern das ist gerade eher, wie anstrengend Fans online sein können.
Ja, das stimmt.
Denn, keine Ahnung, mach niemals das Internet auf und dann hast du das Problem mit Star Wars ja gerade nicht, das du gerade erwähnt hast, denn das du würdest niemals realisieren, dass Leute andere die Pest an den Hals wünschen, weil sie den falschen Star Wars-Teil mögen oder so.
Das ist wahr.
Gut, vielleicht kommen wir da nicht ganz auf eine Diagnose, wie es kommt, dass du Dungeons & Dragons magst und es
Man
wäre für dich
halt
eher Folter, keine Ahnung, die Herr-der-Ringe-Trilogie am Stück zu gucken. Aber wir können vielleicht wenigstens konstruktiv sein. Wie geht man denn mit einer Genre-Aversion um? Das ist ja dann sowohl, wie machen wir es selbst? Wie gehst du jedes Mal in einen neuen Fantasy-Science-Fiction-Film oder was auch immer? Als auch vielleicht eine Anleitung für unsere HörerInnen.
Man könnte einmal noch kurz, bevor du zu dem Thema überschwenkst, noch einmal kurz über die Gegenteiligkeit argumentieren. Was sind denn die Art Geschichten und Filme, mit denen ich besonders gut connecten kann? Und da erkenne ich ein wiederkehrendes Motiv, wenn ich so an meine Lieblingsfilme denke. Und das sind Filme, in denen Leute eine Hauptrolle spielen oder in denen es um Leute geht, ja, die im Journalismus arbeiten oder Schriftsteller sind oder ihr Geld anderweitig mit kreativen Berufen verdienen. Da kommt ja das Gegenteil von Abneigung, nämlich eher eine Zuneigung über die Nähe zu meiner Lebensrealität. Nun muss ich gestehen, das war auch schon, als ich selber noch nicht in dem Beruf gearbeitet habe wie jetzt. Aber ich war ja schon immer sehr, sehr interessiert daran, wusste ja auch schon immer, dass ich ungefähr in die Richtung will. Und wenn das dann bemerkbar etwas ist, wo ich eher connecten kann mit, dann sieht man da ja zumindest schon, je näher etwas an meiner Lebensrealität dran ist, desto mehr kann ich damit connecten. Und es ist zwar wahnsinnig langweilig, aber ich kann halt leider einfach nicht connecten. Also ich in meiner Realität, in meiner Lebensrealität gibt's einfach keine Drachen. Da kann ich noch so viel machen irgendwie. das nur noch mal so ein bisschen als Einschub da in diese Richtung. Genau, du hattest gefragt, wie man umgehen kann mit so einer Abneigung. Und ich muss da ein bisschen überlegen. Also wenn ich jetzt erfahre, hey, es kommt ein Fantasy-Film ins Kino und ich muss den jetzt gucken für die Arbeit beispielsweise. Wie gehe ich da dran? Also ich versuche ja, wir beide haben ja immer wieder gesagt hier im Podcast, wir versuchen so unvoreingenommen wie möglich ranzugehen. Aber egal wie viel Mühe man sich gibt, muss man ja sagen, es gelingt einem nicht immer zu 100%. Dafür ist man einfach ein zu emotionsgesteuertes Individuum. Aber man kann ja versuchen, so mache ich das, mich dann auf Dinge zu konzentrieren, die ich im Gegensatz, oder sagen wir so, ich weiß ja, was ich am Fantasy-Kino oder an gewissen Genres nicht mag. Also versuche ich von Anfang an, mir Dinge irgendwie zusammen zu suchen in dem Film, über die ich dann doch eben mit all dem zumindest versuchen kann zu connecten. Das sind in der Regel Figuren. Das können aber auch Motivation der Figuren sein, muss jetzt gar nicht die Sympathie der Figuren sein oder das Aussehen oder was weiß ich, sondern es können ja auch Motivationsgründe sein, es können Dialoge sein, es kann auch das Design sein. Also ich glaube, am besten fährt man wirklich, indem man sagt, hey, such dir doch einfach am besten deine Punkte zusammen, bei dem du von dir weißt, hey, das ist das, worauf ich stehe. So, das wäre so meine Idee.
Da fällt mir gerade ein, ich gehe gerade wieder zwei Gesprächsthemen zurück, tut mal, aber einfach durch das, was du gerade gesagt hast, inspiriert. Ich habe ein Interview mit den Regisseuren von Dungeons & Dragons gelesen, wo sie halt eine künstlerische Entscheidung erklärt haben für den Film, nämlich sie wollten halt Leuten, die mit Dungeons & Dragons nicht viel zu tun haben oder vielleicht sogar mit Fantasy nicht viel zu tun haben, eine Brücke sozusagen bauen, indem sie halt ein Heist-Element einbauen. in den Film. Mhm. Was sie sagen, Heist ist ein Genre oder ein Subgenre oder eine Erzähltradition, sucht euch den Begriff aus, wie auch immer, mit der sehr, an der einfach sehr viele Leute Spaß haben, weil sie mögen, da ist ein Plan und wir wollen da rein oder wir wollen das dort rausholen, da fiebert man automatisch mit und man kann da viel Spaß mit haben. Und wir haben ja in dem Film wirklich ein großes Heist-Event, das waren noch einige meiner Lieblingsszenen, weil ich die einfach so amüsant erzählt fand und das ist ja jetzt nicht dringend aus deiner Lebensrealität, weil soweit ich weiß, bist du keine Juwelendiebin oder sowas. Aber wir haben da halt einfach, mir ist nochmal durch deine Erklärung gerade bewusst geworden, dass ja selbst bei Dungeons and Dragons da dieser Gedanke in der Planung des Films war, weil man hätte ja auch eine Kampagne erzählen können sozusagen. Klassischer Dungeon Crawl. Wir müssen von hier nach da und das, von zwischen hier und da sind jede Menge Monster und wir schlachten viele ab. Oder irgendeine politische Kampagne, was weiß ich, Chris Pines Figur will Bürgermeister seines Dorfes werden, deswegen muss er dort Klinken putzen und dort und dann kommt irgendeine gegnerische Fraktion und erklärt Krieg und sowas, das hat man ja alles nicht gemacht. Man hat ja dieses Heist-Element reingebracht, um eine Brücke zu bauen und immerhin über die Kreativität wäre dann die Nähe zu deiner Realität. Du überlegst dir, wie schreibe ich einen guten Artikel, wie mache ich einen guten Podcast und Chris Pine überlegt sich, wie mache ich eine pfiffige Mission, mit der ich mein Ziel erreiche?
Das ist vor allen Dingen deshalb eine ganz gute Erklärung, weil ich da direkt wieder an ein, es tut mir leid, dass ich heute so viele Marvel-Vergleiche mache, aber Marvel ist einfach an diesem Punkt ein guter Vergleich, weil man da ja immer sagen kann, ja, du magst das nicht, aber da kommen doch auch, als haben wir ja schon gesagt, da kommen ja auch so Art-Fantasy-Elemente vor. Aber da ist mir zum Beispiel Ant-Man eingefallen. Und darüber hinaus zum Beispiel auch noch Spider-Man, weil ja Ant-Man auch eben dieses Heist-Motiv hat, über das ich wahrscheinlich da connecten kann. Dann hat Spider-Man diese starken Highschool-Film-Motive und Highschool-Filme mag ich auch sehr. Kein Wunder, jeder war auf einer Schule. Das ist auch wieder nah an meiner zumindest vergangenen Realität. Dann bei einem Film wie Winter Soldier ist es halt diese ja zum Teil doch recht realistische Bedrohung von etwas, womit wir uns in Sachen, also wird ja oft auch so ein bisschen als Inszenierung so eines kalten Kriegsthrillers wird ja Winter Soldier gerne mal genannt. Und ja, das ist dann Vergangenheit und das ist auch weg von meiner Lebensrealität. Aber wir werden ja im Alltag auch eben mit Kriegen und politisch motivierten Kriegen konfrontiert und die nicht mit Leuten von Leuten ausgetragen werden, die in Raumschiffen unterwegs sind. Und deshalb Action kann ich auch. Mir
du hast am Ende zwar ja, genau. Fliegende Flugzeugträger, aber vorher schnell Auto gefahren, hast du schon mal erlebt als Beifahrerin. Du warst schon mal genau. in einem Fahrstuhl. Also die Action in Winter Soldier ist ja sehr lange glaubhaft.
Genau, und deshalb kommen auch bei mir die Marvel-Filme immer am besten an, die mindestens ein Element haben, nennen wir es meinetwegen auch Genre-Element haben, die halt aus diesem Fantasy-Gedöns ausbrechen. Und jetzt habe ich gerade überlegt, wie war das denn in dem zweiten Black Panther-Teil? Weil ich ja zum Beispiel den wesentlich lieber mochte als den ersten aus verschiedenen Gründen, aber ich hatte im zweiten Black Panther Teil ja sehr das Element einmal des Verlusts und des Umgangs mit Verlust, aber auch ja so ein bisschen das Finden einer eigenen Identität. Und ich glaube, da enthülle ich gerade live vor dem Mikro so ein bisschen, wo meine Präferenzen da zumindest, ich fasse es jetzt mal weiter, einfach im Superhelden-Genre liegen. Nicht nur zwingend Marvel, sondern im Superhelden-Genre allgemein. Und das dann wiederum lässt sich ja sehr gut auch auf Dungeons and Dragons übertragen. Da hast du diesen Heist, du hast diese eingeschworene Gemeinschaft von Freunden, du hast diesen figurengesteuerten Humor. Ja.
Weil ich würde sagen, nämlich, wenn wir jetzt auf die Action-Elemente gehen, ist Black Panther 2 definitiv der unrealistischere von den beiden. Da hast du ja viel mehr.
Ja,
das allein stimmt. Halt durch den neuen Schurken,
Du hast die Unterwasser-Action, das ist klar, aber du hast ja auch zum Beispiel diese sehr, sehr geile Verfolgungsjagd auf dieser Brücke.
Die hast du aber im ersten auch, den du ja gar nicht magst.
Das stimmt. Hier ist sie mir einfach mehr aufgefallen, natürlich dann bis zu dem Moment, in dem sich plötzlich fliegende Meereskrieger erheben.
Eben. Aber du hast dann natürlich stärker die Trauergeschichte.
Genau.
Die ich dir dann, wie du ja gerade selber gesagt hast, emotional stärker abgeholt hat als die Frage nach der Thronfolge in Wakanda in 1.
Ja, genau.
Ja, ja. Ich sehe es, aber dennoch, daher hätte ich jetzt, du hast ja Black Panther 2 vor mir gesehen, hätte ich den vor dir gesehen, hätte ich gedacht, weil ich ja weiß, wie wenig du den ersten magst, hättest du mich um eine Prognose gebeten und ich würde sagen, generell können wir einander gut den Geschmack abschätzen.
Mhm.
Bei Black Panther Wakanda Forever hätte ich fehlprognostiziert. Da hätte ich dir gesagt.
Witzig. Ja, das ist dann, wir haben ja so ein, zwei Fehlprognosen im Jahr.
Ja.
Das wäre eine davon
und
gewesen.
Und hätte ich damals erfüllt, hätte ich damals eine Prognose machen müssen. Aber,
ja, stimmt, genau, war ja nicht so.
Wir waren ja eigentlich bei, wie gehe ich mit der Genre-Aversion um? Du hast ja vorhin gesagt, wir sagen ja immer unvoreingenommen, einfach sicherheitshalber, weil manche Leute ja alles auf die Goldwaage legen, unvoreingenommen, wenn man es wortwörtlich nimmt, sowas nehmen wir uns noch nicht mal vor. Weil das würde ja bedeuten, dass wir quasi jedes Mal versuchen, alles, was wir vorher über die künstlerischen Leute an dem Film wissen, auszublenden. Wir versuchen halt jedes Mal reinzugehen, ohne den Film schon vorab verurteilt zu haben.
Glaube ich. Ja, genau. Ich sag ja, es ist ja alles immer sehr schwer auch, eben. Muss man sagen.
Also sozusagen, was weiß ich, wenn ja jetzt ein Regisseur oder eine Regisseurin, den wir mögen, neuen Film macht, denken wir natürlich, hoffentlich funktioniert's wieder. Da sagen wir nicht, naja, vielleicht hat man ja dieses Mal daneben gehauen, sondern da ist ja
schon. Fällt mir gerade ein, auch noch als Element, weil dann gehen wir ja weiter in die Richtung, fällt mir auch gerade ein, dass man natürlich auch über die Macherinnen und Macher und auch auf die Leute, die man kennt, dass man darüber auch gehen kann, ne? Also bestes Beispiel, The School for Good and Evil. Ja klar, gut, natürlich, wir haben das Schulelement, das mich ja auch zum Beispiel wesentlich stärker mit Harry Potter irgendwie connecten lässt als mit Herr der Ringe, weil diese beiden Fantasy-Reihen ja aus welchem Grund auch immer einfach aufgrund der Dimension, glaube ich, und auch der Veröffentlichung gerne miteinander verglichen werden und auch weil es Buchverfilmungen sind. Aber klar, da ist ja auch das Element, es ist Paul Feig. Ich mag den Paul Feig-Humor. Paul Feig setzt sehr auch auf so Kostümdesign und so weiter, was ich mag. Da hat sein Kostümdesign hat auch immer eine Bedeutung. Also da kann man auch über die Personalien einfach gehen teilweise. Oder so mache ich das.
Und halt einfach nochmal das unvoreingenommen, sinngemäß. Ich denke, die meisten würden das so verstehen, aber sicherheitshalber halt ist weniger Gedanke, wir versuchen jetzt unvoreingenommen jedes Mal in den Film zu gehen, sondern einfach das Urteil haben wir noch, das Vorurteil klammern wir aus. Heißt, was weiß ich, jetzt bei dir Fantasy, ich habe jetzt Genres eher weniger Aversion, ich habe eher quasi natürlich Sympathien für manche Genres, mehr als weniger, aber ich würde jetzt behaupten, es gibt kein Genre, wo ich eine Aversion habe, sondern Max vielleicht im schlimmsten Fall eine Gleichgültigkeit, aber Regie natürlich, wenn eine Person 2-3 Filme gemacht hat, die ich mies fand, denke ich mir natürlich auch, sagen wir mal, morgen ist eine Pressevorführung von jemandem, der noch nie einen Film gemacht hat, den ich mochte, ist mein Gedanke halt auch, na gut, Wahrscheinlichkeit, dass das morgen gelingt, eher gering, aber ich gehe halt nicht rein mit der Erwartungshaltung, so, jetzt kommt ein Film und ich werde ihn hassen, weil ich mir ja denke, da habe ich ja auch nichts von. Wenn ich jetzt in einen Film gehe, in der Hoffnung, dass zum Beispiel die 2 Stunden sich wie 4 Stunden anfühlen werden, was habe ich davon? Ich gehe rein mit der Hoffnung, diesmal funktioniert's. Und oft passiert's dann doch nicht. Und es hat schon wieder nicht funktioniert. Und manchmal funktioniert's doch. Aber dieses quasi wirklich einfach das Sinnbild des mit verschränkten Armen in den Saal gehen. Das
genau.
Ist, finde ich, eine Sache, die wir beide versuchen zu vermeiden. Und was ich einfach generell empfehlen kann, einfach so mit diesen Gedanken, es gibt ja auch so viele Leute, die manche Franchises hassen und trotzdem jedes Mal reingehen. Besonders schlimm, wenn sie es dann ja auch noch privat machen, mit ihrer bezahlten Kinokarte. So, Also halt, du magst diese Filmreihe nicht und du sorgst dennoch dafür, dass sie weiter existiert, weil du jedes Mal eine Karte kaufst und jedes Mal danach sauer bist. Erstens ist es, glaube ich, eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil man sich dann irgendwann reinstellt, ich will das jetzt hassen, und dann, sobald du dann da mit den verschränkten Armen reingehst, und dann kommt der erste Spruch, den du doof findest, oder der erste Effekt, der nicht hundertprozentig sitzt, dann springst du ja drauf an. So, siehst du, ich wusste, dass ich es hassen werde. Also, diese verschränkte arme Mentalität, die sollte man auslassen. Und wenn es halt eine Filmreihe gibt, wo man halt nach 8 Filmen weiß, man hat bisher alles gehasst, vielleicht einfach wirklich nicht in den 9. gehen, es sei denn, man hört von Leuten, die einem vertrauen, hey, der ist anders. Jetzt, Paradebeispiel war für mich die Transformers-Reihe. Ich fand 1 doof, 2 grauenvoll, 3 hatte seine Momente insgesamt, aber halt auch eher Daumen runter als Daumen rauf. Aber dann hast du 4 gesehen und gesagt, Michael hat's geschafft. Und da habe ich mir gedacht, echt? 1 und also nach 1 bis 3 ist das doch unmöglich, da ich 4 mag. Na gut, ja. Wenn Antje das sagt, und dann bin ich halt in die nächste 3D-Vorstellung in meinem damaligen Stammkino gegangen mit einem riesigen Eimer Popcorn und bin nicht reingegangen. Ja, die blöde Antje, die hat heute einen von ihren 2 Fehlprognosen dieses Jahres, sondern ich bin gegangen so, ich kann mir nicht vorstellen, dass Antje recht hat, aber ich hoff's. Und ja, ich fand Transformers 4 toll. Oder Free Guy. Ich fand die Trailer zu Free Guy ja grauenvoll. Ich hab bei jedes Mal, wenn mir ein Trailer zu Free Guy entweder vor YouTube gezeigt wurde oder im Fernsehen oder im Kino, innerlich gedacht, boah, das wird eine Katastrophe. Aber du hast gesagt, der super, größte Überraschung des Jahres, und für dich dann noch größer, weil du hattest ja schon ein bisschen erwartet, Antje, während ich ja, wie gesagt, nach den Trailern eine Abwehrhaltung quasi hatte. Mhm. Und dann bin ich halt reingegangen. Wie gesagt, ich konnte mich nicht vorfreuen, weil ich einfach dachte, ich glaube, Antje irrt sich dieses Mal. Das kann doch nicht. Es gab so viele Trailer, gefühlt habe ich den halben Film doch schon in der Werbung gesehen. Das kann doch eigentlich nicht funktionieren. Aber es war halt quasi im Foyer noch mit diesem Fragezeichen über dem Kopf. Und sobald ich in den Saal gegangen bin, dachte ich so, ich lasse mich jetzt gerne überraschen. Und dann habe ich mich überraschen lassen. Und es war einer meiner Lieblingsfilme seines Jahrgangs. Also ja, einfach, sobald das Licht ausgeht, den Schalter versuchen, innerlich zu betätigen. Ich weiß nicht, wie sehr das praktikabel ist als Vorschlag für Genre-Aversionen. Aber
ich denke schon. Also es kann sich in der Negativität ja auch summieren, muss man sagen. Also mir fiel irgendwie aus irgendeinem Grund gerade Monster Hunter ein. Da kommen die Faktoren Monster Hunter als Science-Fiction-Action-Film, Paul W.S. Anderson, dann, wie heißt seine Stammschauspielerin nochmal?
Mila Jovovich
vor der Kamera. Dann schon im Trailer als sich nicht wirklich stark herauskristallisierendes CGI. Und dann auch noch das Wissen darum, dass aufgrund seiner Herkunft als Spieleverfilmung eines besonders populären Spiels auch eine vermutlich recht anstrengende Community drumherum. Da kamen halt ganz viele Aspekte zusammen, die mir halt, ja, keine Lust auf den Film einfach gemacht haben. Und das kann es natürlich auch geben, ist aber, wie ich finde, dann gar nicht so häufig.
Also, ob jetzt Genre-Aversion oder gegen bestimmte Regie Führende oder bestimmte Schauspieltalente. Mein Gedanke, wie gesagt, im Idealfall könnt ihr einfach jedes Mal aufs Neue abknipsen, dann fängt der Film an, dann nach dem Film könnt ihr immer noch sagen, hätte ich es doch ahnen können. Mhm. Oder ihr habt euch positiv überraschen lassen, das ist dann der Glücksfall. Aber per se würde ich sagen, versucht's. Und wenn ihr es partout nicht könnt, was weiß ich, wenn ihr jetzt zum Beispiel, es gibt ja einige wirklich passionierte Musical-Hasser. Mhm. Gewusst nicht gegendert, weil ja, 2, 3 Musical-Hasser-Rennen kenne ich auch, aber es ist doch aus irgendeinem Grund momentan eher ein Männerproblem. Wenn ihr es partout nicht mögt, das Genre, dann finde ich, ist es ja auch keine Schande zu sagen, ich lasse es bleiben. Ist jetzt bei mir halt mit Filmgenres nicht, aber jetzt halt zum Beispiel, ich habe halt irgendwann für mich beschlossen, ich finde Fußball einfach sterbenslangweilig. Und dann gehe ich halt nicht mehr hin, wenn Leute sagen, lass uns doch zusammen Fußball gucken und danach grillen. Dann sage ich halt, wenn ihr euch mit mir treffen wollt,
dann am Grillen.
Entweder komme ich erst zum Grillen oder ich komme halt gar nicht, weil ich werde mich da halt zu Tode langweilen. Ihr fiebert 90 Minuten mit und ich fühle mich, als hätte ich 3 Jahre gealtert. Es ist keine Schande, sich einzugestehen, dass man manche Sachen einfach überhaupt nicht mag. Aber ich finde.
Aber ja? Selbst da muss ich dich jetzt einmal kurz in Schutz nehmen. Wir haben ja damals das Länderspiel Fußball-WM 2014 zusammengeguckt, wo bei dem Deutschland auch Weltmeister geworden ist. Und ich möchte fast behaupten, da waren zumindest die Elemente, es waren Leute dabei, die du mochtest, und es gab gutes Essen, die dir das nicht komplett kaputt gemacht haben.
Ich nehme mir ja auch vor, anderen Leuten das gerade nicht madig zu machen. Also, ne?
Ja,
klar. Die Sache ist ja, ich saß ja nicht da und hab quasi mir zur Mission gemacht, ich mach euch jetzt den Abend mies.
Das ist wahr.
Ne? Natürlich, aber dennoch hätte ich jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht, ja, das war aber so ein tolles Fußballspiel,
denke
ich
schon klar.
Ich denke gern an deine Gesellschaft zurück und an das Essen und so, aber ne, das Fußballspiel war halt da. Und ähnlich, ne, wenn euch ein Film nicht gefällt, könnt ihr ja gerne während des Films denken, boah, ist das Mist. Na, aber haltet im Kino dennoch die Fresse. So quasi, genau. Ne? Ich war halt jemand, der im Film gerade sitzt und realisiert, er findet den nicht spannend. Dennoch habe ich mich in den Film, in den Saal reingerufen, das ist ja langweilig. Ne, so halt quasi, ne? Es ist halt ein Fußballspiel. Es ist nicht mein Sport, ich finde ihn nicht spannend.
Immerhin war es ein legendäres, das muss man sagen.
Ne?
Du kannst sagen, du warst dabei. Immerhin.
Ja, ja. Ich wollte halt einfach quasi nur darauf hinaus, es ist keine Schande, sich selbst einzugestehen, das ist nicht mein Bier, ist nicht mein Tee, sucht euch die Metapher aus, beide Redewendungen sind geläufig. Es ist keine Schande, einfach zu sagen, ich lasse es bleiben. Ist sogar besser, als halt hinzugehen und ihr realisiert, ich muss jetzt den Leuten es mies machen. Wäre ich jetzt jemand, der jedes Mal, wenn er ein Fußballspiel sieht, sagt, was für ein doofer Sport, Mann, das ist doch überhaupt nicht spannend, warum rennt der denn? Kann dann den Ball nicht in die Hand nehmen, das wäre doch interessanter oder sowas. Dann sollte ich auch fernbleiben. Und
was auch der Grund ist, weshalb ich zum Beispiel damals, als gerade die Hobbit-Filme ins Kino kamen, den ersten hatte ich mir noch angeguckt, einfach aus Neugier. Und weil ich dachte, vielleicht kriegt's mich ja irgendwie. Aber das waren Jahre, in denen Teil 2 und 3 rauskamen, in denen habe ich wirklich alles geguckt. Also da hatte ich am Ende des Jahres irgendwie 400 bis 500 Filme auf meiner Liste stehen. Und erst recht die ganz großen Sachen einfach, weil man, das war halt wirklich waren so meine intensivsten Jahre als Filmkritikerin, in denen ich über alles berichtet habe. Und die Hobbit-Filme habe ich ausgelassen.
Ja.
Und ich bin nicht gestorben.
Ich als filmbegeisterte Person sage natürlich, es ist schön, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendein Genre nicht mögt. Ich bin immer begeistert, wenn Leute sich in ein Genre oder meinetwegen auch in ein Filmjahrzehnt oder ein Filmstil oder das Schaffen eines Regisseurs, einer Regisseurin reinfuchsen wollen, wo sie bisher nicht reingefunden haben. Wenn ihr jetzt halt keine so aggressive Aversion habt, sondern ihr jetzt selber sagt, hey, ich würde gern, bleiben wir einfach mal bei Musicals, hey, ich hasse Musicals, aber ich würde gern Musicals mögen. Dann macht's halt wirklich nicht alleine, so als Alleingang, und regt euch jedes Mal aufs Neue auf, sondern vielleicht wirklich sozusagen betreutes Gucken. Findet eine Person, der ihr vertraut, kann entweder eine Person im Freundeskreis sein oder in der Familie oder kann halt auch wirklich eine Kritikerin sein, Kritiker, wo ihr sagt, hey, dessen schreibe, deren schreibe, macht mir etwas greifbar und arbeitet euch dann so vielleicht ran. Geht dann zum Beispiel jetzt bei Musicals, nehme ich einfach als Beispiel, weil ich das auch wirklich dann im realen Leben erlebt habe, wo Leute sagen, ich hasse Musicals, mögen aber Rock. Mhm. Okay, du willst Musicals kennenlernen, hast Musicals bisher aber und sagst, du wirst da auch so bleiben, bist aber an sich rockmusikaffin. Hey, ich zeig dir jetzt ein paar Rockmusicals. Sich dann reinfühlen. Ah, okay, jetzt singen die Musik, die ich mag. Ich find's immer noch komisch, erst reden sie, jetzt singen sie, warum? Aber ich mag ja jetzt die Musik. Und nach 2, 3 Rockmusicals freut man sich dann auf einmal auf die Musik. Und dann kann man diese Person ranführen. Okay, jetzt hast du kein Problem mehr damit, dass auf einmal aus Dialog gesungen wird, Jetzt hast du auch Musicals, die genau deinen Musikgeschmack gefunden. Jetzt versuche ich da so eine Brücke zu bauen. Also wenn ihr eine Genre-Aversion habt oder wie gesagt, sonst wie eine Aversion und gewillt seid, sie loszuwerden, lasst euch von irgendwem an die Hand nehmen. Und wenn ihr halt wirklich in eurer Aversion bleibt, dann ja, lieber stolz sagen, hier, komm, es funktioniert für mich nicht. Ich habe genug andere Filme zu gucken. Ich will den Leuten, die diese Filme eventuell mit mir gucken würden, nicht die Zeit mies machen, dann. Also sozusagen, wenn ihr eine Genreallergie habt, bleibt lieber draußen. Und Genreaversion, lasst euch an die Hand nehmen. Ich glaube, das wäre meine mein Versuch eines Ratschlags.
Oder schafft euch jemanden an, wie ich Sydney oder Sydney mich, der euch, der Filme guckt und euch dann sagt, geht rein oder nicht. Das ist das Beste. Okay, cool. Ich glaube, dann sind wir durch, oder? Das war doch eine sehr schöne, aufschlussreiche erste Folge nach unserer Pause, oder?
Ich hoffe es jedenfalls. Das müsst ihr entscheiden, ob es eine schöne, aufschlussreiche Folge war. Oder
ich hatte Spaß.
Ihr jetzt sagt, ja, nach diesem ratlosen Gestammel, gut, dass ihr 3 Monate Pause hattet, macht doch 4 draus.
Na, glaube ich nicht. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, das hat sich auch auf die Zuhörerinnen und Zuhörer übertragen.
Genau.
Und ja, wollen wir noch irgendwas sagen? Weil wir, wenn wir jetzt schon wieder anfangen mit Patreon, ist es vielleicht ein bisschen aufdringlich, aber
ich finde, man kann es ja noch mal dran erinnern.
Weil heute die erste Folge ist.
Genau. Patreon.com/filmgedacht. Wenn ihr diese Folge kurz nach dem Erscheinen schon gehört habt, könnt ihr zum Beispiel, solltet ihr euch für 5 oder 25 entscheiden, ja noch mit abstimmen, was die erste Bonus-Filmgedacht-Folge wird. Daher ist das ja interessant. Daher auf die erste Bonus-Filmgedacht-Folge können wir aktuell ja keine Vorschau machen, weil wir da ja schauen müssen, welcher Themenvorschlag gewählt wird. Aber auf die nächste Filmgedacht-Folge können wir eine Vorschau geben. In 2 Wochen geht es weiter. Und zwar, worüber, Antje?
Sag es.
Boyhood.
Richtig, denn es geht um die, ja, guckt euch einfach Boyhood nochmal an und achtet vor allen Dingen auf die Dinge, die innerhalb des Films abgebildet werden. Also auf die Stationen und so weiter. Und weshalb hat man sich für die Szene entschlossen und nicht für die, beziehungsweise weshalb hat man sich für die Szene entschlossen? Achtet da vielleicht mal so ein bisschen drauf.
Genau, und darauf, was halt fehlt. So nach dem Motto, wenn man
genau
das Erwachsenwerden zeigt, warum ist X nicht dabei und Y noch nicht dabei?
Genau. Was ja oft auch ein Kritikpunkt an dem Film ist.
Echt?
Den wir versuchen,
Leute haben das kritisiert?
Ja, also ich kenne das von hier zu Hause, dass Boyhood deshalb nicht gemocht wird, weil er irgendwie nicht konsequent genug die vermeintlich wichtigen Dinge erzählt. Was wir dann ja aushebeln werden nächste Woche.
Da haben wir jetzt noch mehr Gesprächsbedarf dann für nächstes Mal, weil ich konnte mir vorstellen, dass es Leute geben wird, die es nicht mögen, weil jeden Film wirst du irgendwen finden, mit einer negativen Meinung, aber das ist jetzt so konkret, du sozusagen aus der
Zugegeben, Praxis kennst. Es ist natürlich nicht repräsentativ, aber wie gesagt, ich kenne das Argument.
Trotzdem. Ja, faszinierend.
Gut, dann viel Spaß bei der Hausaufgabe, viel Spaß im Kino, wir haben ja jetzt nicht gespoilert, also ich denke, ihr habt hoffentlich genügend Anreize gefunden, euch Dungeons & Dragons anzuschauen und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit Boyhood. Macht es gut, tschüss!
Das war Filmgedacht mit Antje Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.